Wir kommen nachher noch auf genau diese Früchte oder die Frucht des Geistes noch einmal zurück. Und ich möchte zunächst mal alle begrüßen, die nicht in Kroatien, Südfrankreich oder Italien sind. Und wir möchten heute zusammen, die wir hier sind, ein ganz wesentliches Thema anschauen, nämlich die Frage, was eigentlich Pfingsten bedeutet und wie vielleicht auch persönlich in unserem Leben Pfingsten werden kann. Darf ich bitte die Präsentation haben? Wir kommen ja zurück zu der Jahreslosung, die Ausgangspunkt unserer Predigtreihe war. Und heute ist sozusagen der Abschluss dieser Reihe, bis auf das Gemeindewochenende, wo wir noch einige weitere Aspekte anschauen werden. Und so kommen wir noch einmal auf diesen Text aus der Jahreslosung zurück, die ja in verkürzter Form auch hier auf der Tafel steht. Das ist Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die letzten 5 Predigten haben sich besonders um das Thema dieses neuen Herzens bewegt. Und haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir denn Menschen werden können mit einem solchen neuen, einem veränderten, einem fleischernen und nicht einem harten, steinernen Herzen. Und wir haben dazu angeschaut, Jesus und die Ehebrecherin, erinnert euch an den Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir haben Zachäus und Jesus angeschaut und wo Jesus in dieser Geschichte sagt, bei dir muss ich jetzt einkehren, zu dir muss ich heute kommen. Wir haben die Frau am Brunnen beobachtet, wie sie Jesus begegnet ist und wie Jesus diese peinliche Frage stellt, wo denn ihr Mann sei. Wir haben Jesus und die Prostituierte betrachtet und haben gemerkt, dass Menschen, die viel in ihrer Vergangenheit erlebt haben, manchmal auch Jesus in besonderer Weise lieben und ihm nachfolgen und ihm treu sind. Und wir haben letzten Sonntag den Pharisäer gesehen, ihr erinnert euch an die Tasse Kaffee mit dem Ruhm, außen hui und innen pfui. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir ehrlich und offen vor Jesus und mit ihm leben können. Das Herz nach Jesus ausgerichtet, an ihm orientiert, nicht aus Stein, nicht hart und irgendwo unnahbar verschlossen, sondern ein Herz aus Fleisch möchte uns geben, ein Herz, das geprägt ist, das offen ist, geprägt ist von unserem Gott. Wir kommen jetzt zu dieser Jahreslosung zurück und nun ist er heute Pfingsten und deshalb möchten wir jetzt heute nicht ganz so sehr das Herz anschauen, sondern nochmal fragen, was steht denn da zum Geist? Es ist ganz interessant, dass diese beiden Worte hier beide vorkommen und dann auch in einer engen Beziehung zueinander stehen. Pfingsten, wir haben ja einige Texte bereits vom Musikteam gehört. Pfingsten, so eine Art der Geburtstag, könnte man vielleicht sagen, der Gemeinde. Die Apostel, die eigentlich ziemlich verschüchtert gewesen waren. Wir haben den Text gelesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, wo sie auf einmal in neuen Sprachen gesprochen haben und Menschen erreicht haben in ihrer Umgebung, deren Sprache sie nicht mal sprechen konnten. Wir haben gelesen, dass der Petrus auf einmal aufsteht und eine Predigt hält. Man muss sich vorstellen, Petrus war der, der nur wenige Tage davor Jesus verleugnet hat, gesagt, nein, ich gehöre überhaupt nicht, weiß gar nichts von ihm. Und auf einmal dieser Petrus steht auf und hält eine öffentliche Predigt, steht dazu, steht zu seinem Glauben, steht zu Jesus und eine neue Vollmacht ist da auf einmal entstanden. Wir haben davon gelesen, dass 3000 Menschen nach dieser Predigt von Petrus gesagt haben, das ist für mich, das trifft mich, ich möchte mit diesen Menschen, mit diesen Christen leben, ich möchte dabei sein. Gottes Geist hat etwas ganz Neues geschaffen hier. Und daran erinnern wir uns an Pfingsten, dem heutigen Tag. Aus einem Haufen von verschüchterten, ich denke immer wahrscheinlich auch enttäuschten Jüngern, wird auf einmal eine Mannschaft von jungen Männern und von Männern, die aufstehen, Jesus bekennen, ihn predigen, den Leuten erklären. Und aus einem Haufen, aus einem Volk, das sich immer ziemlich distanziert zu Jesus betrachtet hat und die ganze Sache relativ kritisch gesehen hat, auf einmal 3000 Menschen an einem einzigen Tag, das ist ja der Wahnsinn, 3000 an einem Tag sagen, und das ist unsere Sache, wir sind dabei, wir möchten mit diesem Jesus leben. Pfingsten, wirklich wie so der Startschuss, der Anfang, die Geburtsstunde sozusagen der Gemeinde. Und mit dem im Hinterkopf lesen wir jetzt noch einmal diesen Text aus der Jahreslosung. Und ich habe euch zwei Dinge eingekringelt, die uns vielleicht ein bisschen helfen sollen, wie wir es lesen könnten. Es ist nämlich hier in diesem Text zweimal dieses Wort "Ich will". Also beide Verse beginnen mit der Aussage Gottes "Ich will", "Ich Gott will". "Ich will euch ein neues Herz", und jetzt kommt es, "und einen neuen Geist geben". Und in Vers 27 beginnt es gleich mit der Aussage, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute machen, die mit mir leben und meine Gebote halten. Zweimal ich will, ich Gott möchte euch einen neuen Geist geben. Und ich finde das noch einmal wichtig zum Abschluss dieser Predigtserie, dass wir uns das noch einmal sehr bewusst machen. Wenn wir die einzelnen Geschichten lesen und vielleicht auch die, oder nochmal in Erinnerung uns rufen und vielleicht auch die Aussagen, was ein solches fleischernes Herz denn sein könnte, dann könnten wir relativ schnell so eine Art Moralpredigt daraus machen. So nach dem Motto, du solltest so viel spenden wie der Zachäus. Also so etwa viel, wie der gespendet hat, ist nicht schlecht. Du solltest vielleicht so beten wie die Sünderin, oder der Sünder und Zöllner, der sich an die Brust geschlagen hat und gesagt hat, ich bin nicht würdig. Du solltest. Wir sollten auch mit diesem Ehebruch uns ein Bild nehmen oder ein Vorbild nehmen dieser Ehebrecherin. Und so sind wir relativ schnell auf der Ebene von Moralpredigt. Man sollte nicht, man sollte sich an Jesus orientieren. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir nach dieser Reihe noch einmal zurückkommen und hier lesen, der Text heißt, ich Gott will euch geben. Ich will meinen Geist euch geben. Die treibende Kraft, das, was entscheidend ist in diesem neuen Leben und in diesem neuen Herz, ist nicht, dass ich mich jetzt aufmache und sage, so, jetzt wird es mal endlich was. Und so wie die klassischen Dinge, die man sich am Jahresanfang irgendwie vornimmt, diese Vorsätze, sondern der Satz beginnt jedes Mal mit dem Wort ich will, ich Gott möchte. Was ist damit gemeint, mit diesem neuen Herz, das anders werden soll, das irgendwie lebendig sein soll? Hier heißt Fleisch, das pulsiert, das lebendig ist, das nicht irgendwie so tot und hart und fest ist. Wie geschieht das? Was ist damit gemeint? Wenn es hier heißt, ich will auch aus euch Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und nach meinen Rechten leben. Was heißt das denn wirklich? Es heißt, und das ist mir wichtig, dass wir es in diesem Kontext auch sehen, das heißt, dass das eigentlich die Konsequenz ist von dem Beginn des Verses, nämlich dass Gott uns seinen Geist gibt. Das ist nicht die Konsequenz unserer Anstrengung. Das ist nicht die Konsequenz dessen, was wir tun möchten und uns vorgenommen haben, sondern Gott gibt seinen Geist, Pfingsten, in unser Herz hinein, und das wird uns verändern. Und dann sind wir gleich bei diesen Früchten oder der Frucht des Geistes, von denen Markus schon gesprochen hat. Es wird Veränderung bringen. Wenn Gott in mein Leben kommt, wird Neues. Paulus sagt einmal, Altes ist vergangen, Neues ist geworden und wird irgendwie sichtbar, wird wachsen, wie Früchte reifen und immer mehr sichtbar werden. Neues wird. Und das wird nicht, weil ich mich anstrenge, sondern, und das ist mir wichtig an Pfingsten deutlich zu sagen, es ist, weil Gott will seinen Geist in uns geben. Und durch diesen Geist in uns verändert sich unser Leben hin zu dem, was Gott möchte. Ich zeige euch mal den Text, in dem dieser Jahreslosung stehen, noch einmal, und habe euch wieder eingekringelt, dieses Ich will. Es beginnt schon im Vers 23, also wir waren vorher Vers 26 und 27 hier unten beim Herz und bei seinem Geist. Wenn ihr weiter oben anfängt zu lesen, in Vers 22, da heißt es, ich will meinen großen Namen, der von den Völkern entheiligt ist und den ihr ihn unter ihnen entheiligt habt, ich will ihn wieder heilig machen. Vers 24, ich will euch aus den Völkern herausholen. Ich, Gott, will, ich bin der Handelnde. Vers 25, ich will Wasser, reines Wasser über euch sprengen. Ich möchte, dass ihr wieder rein werdet. Und dann in dieser Reihe von diesem Ich will, kommt dann auch die Jahreslosung. Und ich will einen neuen Geist und ich will einen Geist in euch geben, der euch verändert. Ihr seht hier in dieser Reihe, das ist wie so ein Kanonenfeuer. Bum, 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 bum. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ich, Gott, ich handle. Und in dieser Reihe steht die Jahreslosung. Ich, Gott, möchte. Ich bin der Handelnde. Ich möchte meinen Geist in euch geben. Ich möchte euch ein reines Herz geben. Ich möchte reines Wasser über euch sprengen, dass ihr sauber werdet. Ich möchte euch herausholen und ich möchte auch meinen Namen wieder Ehre geben. Es ist ja der gesamte Kontext dieses Textabschnitts ist ja, dass Gott sagt, ihr Israeliten habt meinem Namen Unehre gemacht. Wegen euch wird mein Name sozusagen in den Dreck gezogen, wird negativ gesehen. Und dann sagt Gott, und jetzt komme ich und ich will wieder meinem Namen Ehre machen. Ich möchte, dass Menschen mich sehen, wenn sie euch sehen. Ich möchte, dass Menschen mich loben. Ich will, dass ihr neu werdet. Ich will, dass an euch sichtbar wird, wer ich Gott bin. Und das geschieht so, indem er will und indem er uns seinen Geist gibt. Es kommt nicht von uns. Es ist nicht das, was wir machen aus uns heraus, sondern es ist das, was uns geschenkt wird, wo Gott selber sagt, ich will. Die Hoffnung, die Lösung, auch die Erlösung, die Errettung, sie kommt nicht von uns, sondern sie kommt von Gott selber, der sagt, ich will euch geben. Ich möchte euch verändern. Neues schaffen, eben wie Paulus sagt, Neues ist geworden, Altes ist vergangen. 2. Korinther 5, Vers 17. Gott schafft Neues. Ihr habt vielleicht das Lied im Ohr, O Gott, schaffe in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das ist ein Zitat aus einem Psalm. Da heißt es nicht, oh Gott, ich mache jetzt ein neues Herz, ich streng mich jetzt mal so richtig an. Sondern es heißt, oh Gott, schaffe du in mir ein neues Herz. Das ist dieses Ich will. Ich möchte dir geben. Ich möchte in dir machen. Nicht ich schaffe mir ein neues Herz, sondern Gott durch seinen Geist in mir. Johannes 14, Vers 26 kündigt Jesus, den Tröster, den Heiligen Geist an. Vor ein paar Tagen hatten wir ja Himmelfahrt und wir haben zu Hause mit Debbie haben wir gesprochen und gesagt, was ist eigentlich so besonders an Himmelfahrt? Also Jesus geht weg, ist es nicht irgendwas Trauriges? Also wir könnten ja irgendwie sagen, warum musste er denn weggehen? Wäre doch schön, wenn er noch da wäre. Warum musste er denn jetzt wieder weggehen von dieser Erde? Und wir feiern das sogar noch mit einem Feiertag. Was ist da so besonders? Und dann sind wir auf diese Verse in Johannes gekommen. Aber der Tröster, sagt Jesus von sich, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kapitel später, Johannes 15, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der wird Zeugnis von mir geben. Und dann sagt er in Johannes 16, noch ein Kapitel später, explizit, es ist gut, dass ich gehe. Also Himmelfahrt ist tatsächlich gut. Ist auch vielleicht schön, dass wir da einen Feiertag draus gemacht haben, weil Jesus selber sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht weggehen würde, dann würde der Tröster ja gar nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, dann kommt er zu euch. Warum ist es also so wichtig und was passiert, wenn Gottes Geist in mein Herz hineinkommt? Ich denke, ich erkläre mir das ganz simpel. Jesus, bei allem, was er an Wunder und an Gottheit hatte, er war immer eine Person an einem Ort. Er hat immer mit einer Gruppe von Menschen gesprochen. Er war immer auch zeitlich dort, wo er war. Er konnte dann auf einmal woanders auch sein, aber es ist immer noch eine Person, die mit wenigen Menschen zu tun hat. Der Heilige Geist, dieser Tröster, den Gott senden wird, der ist in Milliarden von Menschen zur selben Zeit in den Menschen. Für mich ist der Heilige Geist so die Form Gottes in mir. Gott der Vater ist über mir, Jesus Christus ist bei mir, aber in mir ist Gott durch seinen Geist. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, dann kommt dieser Geist in euch alle, in jeden, hier bei uns in Ludwigsburg, genauso wie in China und Afrika und Asien, überall, zur selben Zeit. Gott ist da, Gott ist in den Menschen von Einzelnen, Gott in uns. Und da sind wir wieder beim Herz, Gottes Geist in uns. Ich habe diese Grafik gefunden, ich fand die toll. Ganz einfach, der Kleine sagt hier, mehr habe ich nicht. Und Jesus sagt, mehr möchte ich auch nicht. Und was gibt er hier? Man sieht so ein bisschen, ist sein Herz. Gib mir ein neues Herz. Gott schenkt mir seinen Geist. Das heißt auch, dass ich mein Herz ihm zur Verfügung stellen soll. Dass ich mich öffnen soll für das Wirken Gottes in meinem Herz. Es ist nicht fürchterlich viel. Und doch ist es das Zentrum unseres Lebens. Mehr habe ich nicht. Mehr, aber auch nicht weniger, möchte Jesus von uns haben. Und da bin ich jetzt bei der sehr persönlichen Frage von Pfingsten. Pfingsten ist ja mehr als nur Kroatien und Südfrankreich. Pfingsten ist eigentlich die Erinnerung, dass Gott in unser Leben kommen möchte durch seinen Geist. Gott möchte in unser Herz einziehen, er möchte unser Herz haben. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und so ist heute Morgen die Frage für uns alle, welche Rolle Gott in seinem Geist in unserem Herzen spielt. Vielleicht zum ersten Mal jemand sagt, ja, ich möchte mein Herz ihm geben. Ich möchte, dass sein Geist in mich kommt. Ich möchte verändert werden. Ich möchte neu werden. Ich möchte das wirklich erleben, dass von innen heraus Veränderung kommt. Ich gebe ihm mein Herz. Vielleicht ganz neu. Markus hat vorher davon gesprochen, dass es Phasen im Leben gibt, die schwierig sind, wo man zweifelt, wo nicht alles so klar zu sein scheint. Und vielleicht ist Pfingsten ein Ort oder eine Zeit, wo wir ganz neu sagen, okay Jesus, das ist deins. Mein Leben, ich öffne mein Herz, komm du, regiere du, nimm du das ein, bestimme du, damit diese Frucht, von der wir nach gleich reden werden, tatsächlich auch wachsen kann. Mehr habe ich nicht. Mehr möchte auch Jesus nicht. Was passiert nun, wenn dieses Herz ihm gehört und wenn Gottes Geist in unser Leben hineinkommt? Vielleicht könnt ihr mal als Hausaufgaben Römer 8 von dieser Perspektive her sehen. Viele von uns kennen Römer 8 und kennen es auch fast auswendig. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, so Highlights. Lest mal das ganze Kapitel durch vor diesem Hintergrund. Was tut Gottes Geist in uns? Was passiert da tatsächlich? Römer 8, Vers 1 bis 2, da geht es darum, müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Was ist nun mit unserer ganzen Schuld? Und dann sagt Paulus, nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, ein bisschen leichter zu verstehen wie Luther, Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis, nennt es Luther, Erlösung, Vergebung, wenn unser Herz Jesus gehört und Gottes Geist in unserem Leben Einzug hält. Dürft die Verse zwischendrin auch lesen, aber wenn er zum Vers 14 kommt, dann heißt es, alle die von Gottes, die sich von Gottes Geist leiten lassen, die sind seine Söhne und Töchter. Was passiert, wenn Gott in uns einzieht, wenn sein Geist in mich kommt, wenn ich mein Herz ihm gebe? Ich werde Sohn oder Tochter von Gott selber. Wenn Gottes Geist mich leitet und bestimmt, dann gehöre ich zu ihm. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, sagt Paulus weiter, macht euch nicht zu Sklaven, sondern ihr seid Söhne und Töchter, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist dieses Persönliche, dieses fast schon Freundschaftliche, Papa, Gott, mein Vater. Dort, wo Gott, der Geist wirkt, dort, wo unser Leben von Gott geprägt ist, da gehören wir zu dieser Familie. Und das wird dann sogar noch einmal bestätigt im Vers 16 und 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es unserem Inneren. Er sagt es uns nochmal neu, die Gewissheit, ich gehöre dazu. Das ist nicht so etwas Unsicheres, wo man vielleicht und vielleicht auch nicht und man weiß es nicht, sondern wenn unser Herz Gott gehört, wenn sein Geist eingezogen ist, denn der Geist, den ihr empfangen habt, wenn er in uns ist, dann sind wir Kinder und dann sind wir, letzten Endes ist da unten im Vers 17 noch davon die Rede, sind wir auch Erben. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Nicht nur Knecht, also Angestellter, sondern Erbe, Besitzer, Kind des Erbes, oder von demjenigen, dem es gehört. Nicht nur einer, der so dazugehört ab und zu mal oder vielleicht dafür arbeitet, sondern wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Kinder, wir sind Erben, Miterben von Christus. Wir gehören dazu, wenn Gottes Geist unser Leben, unser Herz bestimmt. In Worten von Paulus, und jetzt kommen wir auf den Text, den uns Markus schon gesagt hat. Ich habe es jetzt hier im Plural geschrieben, die Früchte des Geistes, aber es ist korrekt, im eigentlichen Text steht es im Singular, die Frucht des Geistes. Das, was Gott in uns schaffen möchte, dieses neue Herz. Und jetzt kommt so eine ganze Liste und ich habe mir gedacht, manchmal versteht man besser, was es gemeint ist, wenn man das Gegenteil sich überlegt. Und ich werde zu euch fragen, jedes Mal, was ist eigentlich das Gegenteil davon? Das Erste, was hier die Aussage ist in Galater 5, heißt, die Frucht von Gottes Geist ist Liebe. Sagt mir doch mal, was das Gegenteil wäre. Welche Worte würdet ihr da finden? Wenn jemand nicht geprägt ist von Liebe, was ist dann so das Prägende? Hass? Gleichgültigkeit? Noch ein Begriff, der so das Gegenteil, das Gegenstück von Liebe sein könnte. Ungeduld. Ungeduld. Wir kommen nachher noch zur Geduld. Da ist dann die Ungeduld tatsächlich direkt das Gegenstück. Lieblosigkeit mit allen Facetten, die dann eben dazugehören, von der Gleichgültigkeit bis zum richtigen Hass. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wie bitte? Neid hat auch ein bisschen was dazu, auch da kommen wir nach nochmal bei der Gier und bei der Selbstbeherrschung, dass mir dessen, was zum anderen gehört, auch sehr wichtig ist. Gott möchte uns Liebe schenken. Ich habe da jetzt nichts reingeschrieben, ihr merkt euch das, was ihr so sagt. Aber ich wünsche mir, dass wir diese Pfingst nicht einfach so an uns vorbeisausen lassen, vielleicht ärgerlich sind, dass wir nicht in Kroatien sein dürfen an der Sonne, sondern dass wir wirklich neu nochmal nachdenken dürfen. Was darf denn in meinem Leben wachsen, weil Gottes Geist in mir ist? Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, wie wir alle hier sitzen, wo diese Frucht der Liebe wirklich sichtbar ist. Der nächste Begriff heißt Freude. Was wäre das Gegenteil? Jemand, der nicht von Freude bestimmt oder dessen Frucht irgendwo Freude ist. Was ist das Gegenteil von Freude?
Traurigkeit.
Traurigkeit, ja, danke schön. Andere Begriffe noch, die so was. Hass, ja, Hass wird vielleicht fast noch eher bei der Liebe dann dagegen stehen. Wut gegenüber den anderen. Was war noch? Missmut, ja, zu grämig.
Unzufriedenheit.
Gleichgültigkeit. Manchmal damit verknüpft auch fast so ein bisschen was wie Hoffnungslosigkeit. Also jemand, der Freude ausstrahlt, irgendwie da geht es nach vorne. Das Gegenteil ist so dieses, man weiß nicht so recht.
Sorgen
im gewissen Sinn, klar, die uns häufig ja die Freude nehmen können. Und uns die Freude wie so Zweifel, die auch häufig das Begeisterte und Freudige wegnehmen. Ihr merkt schon, das sind Begriffe, die uns eigentlich ziemlich geläufig sind. Und die Bibel sagt, die Frucht dessen, was Gott in uns schaffen möchte, ist das Gegenteil von allem, was ihr gerade genannt habt, nämlich ist Freude. Der dritte Begriff ist Friede. Gottes Geist möchte in uns Frieden zum Ausdruck und zum Wachsen bringen. Was wäre denn da das Gegenteil? Streit, Unfriede,
Rastlosigkeit,
ja.
Vielleicht auch Gewalt.
Gewalt, ja.
Stolz,
ja, der häufig uns den Frieden irgendwie wegnimmt.
Zorn.
Der dann häufig in das mündet, was wir gerade auch sagten, Gewalt, Unliebe, Hass. Gottes Geist möchte, dass Friede in uns wächst. Jetzt frage ich mal so eure Kollegen bei der Arbeit oder eure Nachbarn so, ist der Markus jemand, der Friede ausstrahlt? Ja, es ist die Frage, ist diese Frucht sichtbar in unserem Leben, in unserer Umgebung, bei der Arbeit, wie wir mit den Kindern umgehen, einfach in unserem Leben soll ja diese Frucht sichtbar werden. Der nächste Begriff, Geduld. Und vielleicht nehmt ihr dieses Bild gedanklich einfach mit und fragt euch auch nachher nochmal, wo vielleicht bei euch die besondere Schwierigkeit sein könnte, an der ihr in der nächsten Zeit arbeiten möchtet. Was könnte sein, wenn jemand nicht geduldig ist?
Ungeduld
wäre genau vom Wort her das Gegenteil. Vielleicht noch ein paar andere Begriffe, die das noch etwas ausmalen. Was ist jemand, der ungeduldig, gereizt, ärgerlich vielleicht manchmal damit auch, aufbrausend, ja, jähzornig wäre dann noch aus. Launisch. Drängt vielleicht die anderen ständig sich selber. Eine Frucht des Geistes ist die Geduld. Und auch hier, überlegt euch einfach in Gedanken, wie wäre es, wenn man jetzt eure Nachbarn, eure Ehefrau, eure Kinder fragt, wie ist denn das mit der Geduld bei euch? Seid ihr bekannt als Menschen, die geduldig sind? Ich glaube, es ist eine Anfrage an uns. Der nächste Begriff heißt auch ganz, ganz einfach Freundlichkeit. Aber was heißt das? Was wäre jemand, der nicht freundlich? Wir können jetzt wieder sagen unfreundlich, das wäre einfach vom Wort her das Gegenteil. Aber was heißt unfreundlich? Wie, ein paar andere Begriffe, die das noch beschreiben würden. Mürrisch. Wenn jemand mürrisch ist, kann er vielleicht fast bis zu aggressiv manchmal vielleicht gehen, da kommen wir wieder zur Gewalt von vorher. Was macht jemand freundlich? Beleidigt?
Beleidigend,
Entschuldigung, ja, ja. Wobei das eine manchmal aus dem anderen kommt, aber ja, genau. Unfreundlich, vielleicht auch unhöflich?
Sarkastisch.
Grob. Entschuldigung? Grob, ja. Wenig Respekt vor dem anderen?
Nicht offen.
so ein bisschen verschlossen und hinterhältig. Denkt weiter drüber nach. Ist nur eine Anregung jetzt. Güte. Frucht des Geistes ist Güte. Was wird im Gegensatz dazu manchmal sichtbar? Wie würdet ihr das sagen?
Man wünscht dem
anderen Schlechtes. Also das zeige ich dem noch heim. Wenn, das wird er noch merken. Vielleicht mit dem, was du sagst, Thomas, auch Unversöhnlichkeit ein bisschen in der Richtung. Rache im noch gesteigerten Fall. Hinterhältigkeit, ja. Was war noch ein Wort?
Egoismus,
sehr gut. Also etwas, was sich auf mich bezieht, Hauptsache ich habe. Und damit verknüpft vielleicht fast auch geizig im gewissen Sinn. Also jemand, der gütig ist, ist nicht geizig. Nächster Begriff heißt Treue. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Appell oder irgendwie sowas, sondern das ist eine Frucht des Geistes, ist Treue.
Unbeständig,
unzuverlässig vielleicht sogar.
Sprunghaft.
Man kann sich nicht drauf verlassen, ja.
Unzuverlässigkeit,
genau. Sobald schwierig ist, loslassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn es eng wird, kann man sich nicht drauf verlassen. Treue ist eine Frucht des Geistes. Es gibt noch zwei Begriffe, die habe ich jetzt nicht vom Luther genommen, weil ich denke, dass Luther da so ein bisschen schwierig übersetzt. Luther hätte das jetzt mit Sanftmut übersetzt. Das ist ein Wort, das wir kaum noch benutzen. Viele neuere Übertragungen und Übersetzungen sagen Rücksichtnahme. Aber wenn ihr das Lutherwort wollt, das heißt Sanftmut.
Rücksichtslos,
da sind wir wieder bei diesem Egoismus von gerade eben, das Ich-Bezogene.
Unhöflich.
Bitte?
Unhöflich,
ja. Ist ein bisschen verwandt wieder mit ein paar Begriffen, die wir oben schon hatten, aber grob. Vielleicht auch das Wort, das heute in aller Munde ist, mit dem Respekt, der hier nicht da ist, wenn jemand rücksichtslos ist. Egoisten, wieder dieses Ich-Bezogene, ja.
Die Ellbogenmentalität.
Ja, Hauptsache ich bin vorne, Hauptsache so wie der Trump da, jetzt weg hier, ich bin in der ersten Reihe. Ganz typisch für unsere Zeit. Andere weg und ja, ganz typische Bewegung, die er da gemacht hat, die nicht rücksichtsvoll ist. Und der letzte Begriff habe ich auch aus einer neuen Übersetzung hier übernommen. Luther würde sagen Keuschheit, und Keuschheit beziehen wir sehr schnell auf den Bereich der Sexualität, aber wie der Begriff eigentlich gemeint ist, ist über Sexualität hinaus Selbstbeherrschung. Also es ist nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit, sondern es ist einfach grundsätzlich Selbstbeherrschung. Was wäre denn da das Gegenteil von Selbstbeherrschung? Zügellosigkeit, ja?
Sich gehen lassen.
Aufbrausend.
Rastlos.
Wie bitte?
Rastlos.
Auch immer, ich muss haben.
Maßlos.
Das ist eine sehr gute Übersetzung. Das vom Gegenteil. Es ist immer alles da. Es muss immer alles, ich muss immer alles haben. Ich habe nicht gelernt, mit weniger zu leben.
Phlegmatisch.
Wie bitte?
Phlegmatisch.
Ja, es gibt auch phlegmatische, selbst solche, die sich nicht beherrschen können. Also, aber es geht in diese Richtung, ja. Also jemand, der einfach nicht die Grenze kennt. Und die Grenze ist es egal, ob das Essen ist, ob das Sexualität ist, ob das Geld ist, ob das Luxus ist, was immer es ist, der nicht gelernt hat oder die nicht gelernt hat, sich zu beherrschen, Nein zu sagen, zu begrenzen.
Schnell zornig
wäre jetzt in der Gefühlswelt, dieser Gefühlsausbrüche, wenn ich mich nicht selber beherrschen kann. Ja, da war, glaube ich, noch ein Wort. Eine Sucht ist ein klassisches Gegenteil von Selbstbeherrschung. Ich muss es einfach haben, und zwar jetzt und immer. Und meine es nicht ohne aushalten zu können. Rechthaberisch gehört sicherlich auch irgendwo dazu, genau im Sinne von Hauptsache ich und ich brauche es jetzt sofort und es geht um mich. Was wollte ich euch sagen? Ich komme noch einmal zurück zu meiner Grafik. Gott hat gesagt, ich will euch geben. Damit sind wir gestartet. Erinnert euch, dieses ich will, ich will, ich will. Ich bin der, der euch gibt. Ich bin der, der euch ein neues Herz gibt. Ich bin auch der, der euch Gottes Geist in euer Leben hineingibt. Gott gibt. Gott selber ist derjenige, der alles zur Verfügung stellt und gibt. Die treibende Kraft, und ich hoffe, dass ihr auch unsere Predigtreihe so nicht in Erinnerung habt, die treibende Kraft ist nicht Moralpredigt. Ihr solltet jetzt mal und strengt euch mal an, sondern die treibende Kraft kommt aus uns selber. Er kommt nicht aus uns selber, sondern kommt aus dem, dass Gott in uns wohnt durch seinen Geist. Aber damit das passieren kann, muss auch genau das hier passieren. Ich muss ihm mein Herz öffnen. Ich muss ihm mein Herz geben, sonst kann er es nicht neu machen. Ein Chirurg muss das alte Herz rausnehmen, um ein neues zu implantieren, wenn es darum geht, ein neues Herz einzusetzen. Gott möchte unser Herz. Pfingsten, nicht Gott ist weit weg, nicht irgendwo ungreifbar, sondern Gott ist in mir, durch seinen Geist, in meinem Leben, in meinem Herzen. Gott ist bei mir in Jesus, Gott ist über mir in Gott, aber in seinem Geist ist Jesus oder ist Gott selber in mir. Die Frage ist für mich heute an Pfingsten, möchtest du das tun? Wir möchten uns jetzt ein, zwei Minuten Stille nehmen. Schaut es vielleicht einfach nochmal an und fragt euch vielleicht, wo sind besonders Ecken? Vielleicht ist es gar nicht das ganze Herz, sondern ein gewisser Bereich, den wir gerne für uns behalten, wo wir es auch hassen, wenn er sagt, ich möchte es haben, weil ich eigentlich selber bestimmen möchte. Geben wir die Kontrolle an ihn ab, und zwar ganz. Wir haben vorher ein sehr schönes Lied gesungen von dem ungeteilten Herz. Gib mir ein neues, ein ungeteiltes Herz, haben wir alle gesungen. Jetzt dürfen wir es festmachen. Möchten wir Gott ungeteilt, ohne diese dunklen Kammern, ohne dieses, ja schon, aber diesen Bereich nicht, sondern wirklich ungeteilt ihm zu geben, ihm, unserem Herrn. Zeit der Stille, denkt auch vielleicht nochmal an diese Eigenschaften. Was passiert, wenn Gott unser Herz nimmt und verändert und die Frucht seines Geistes in uns wächst? Ich werde dann zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir möchten das nicht nur irgendwie singen, so schnell, sondern wir möchten das heute, gerade an Pfingsten, auch ganz neu und bewusst tun, dass wir dir unser Herz zur Verfügung stellen. Wir möchten heute, gerade an Pfingsten, dir eine Antwort auf das geben, dass du sagst, ich will dir einen neuen Geist geben, ich möchte dich durchdringen, ich möchte, dass dein Leben bestimmt wird von Gott. Und wir möchten heute am Pfingsten ganz bewusst sagen, ja, das möchten wir auch. Wir wünschen uns so sehr, dass diese Früchte, von denen wir gesprochen haben, diese Eigenschaften wachsen und sichtbarer werden und erkennbarer sind für unsere Umgebung. Wir wünschen uns, dass wir als Menschen bekannt sind, die geprägt sind von Liebe und Freude und Friede und Güte und Nachsicht, Selbstbeherrschung. Das wünschen wir uns, dass das unser Leben prägt. Und dann schauen wir unser Leben und wir merken so häufig, dass die Realität ganz anders aussieht. Und ich bitte dich, dass unser Herz wirklich neu werden kann. Dass es ein fleischernes Herz wird, eins, das geprägt ist von dir, das erfüllt ist von dir, in dem du wirken kannst. Und so kommen wir jetzt zu dir, unser Herr. Wir haben nicht mehr als unser Leben dir zu geben, aber genau das möchten wir auch tun. Auch das Zentrum, die Befehlszentrale sozusagen von unserem Leben, unser Herz, es soll dir gehören. Unser Leben soll bestimmt sein von dir, geprägt sein von dir, weil du da bist. Unser Herr, wir möchten Pfingsten ganz nochmal neu erleben in diesem Jahr mit der Frage, wo unser Herz ist und ob es erfüllt und gefüllt ist von dir und deinem Geist. Und wir sind gespannt, was du aus unserem Leben machen wirst, wenn wir uns dir öffnen. Wie auf einmal Liebe und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Selbstbeherrschung und alles auf einmal wachsen kann und werden wird. Und zwar nicht, weil wir das tun und machen und uns anstrengen, sondern weil du Frucht in unserem Leben schenkst. Weil du uns von innen heraus veränderst und es nach außen hin auch sichtbar werden wird. Danke, dass wir uns heute erinnern dürfen, dass du deinen Geist gesandt hast. Und dass das nicht nur ein historisches Ereignis ist, das einmal war, das war es auch, aber es darf sich auch immer wieder neu wiederholen, dass wir uns dir öffnen und dass dein Geist unser Leben erfüllen, prägen und bestimmen kann. Hab du Dank dafür. Amen.